Die Situation am Eurotunnel spitzt sich ja täglich immer weiter zu. Kannst du vielleicht was zu der humanitären Lage vor Ort sagen?
Also die ist selbstredend katastrophal. Die Lage spitzt sich seit Ende Juli zu, weil seit Ende Juli ein Teil der Migranten dort versucht, durch das Gewicht der Zahl, also der zahlreich dort versammelten Menschen, die auf die Überfahrt auf die britischen Inseln und insbesondere nach England warten, die Sperren überwinden zu können. Also die Ärmelkanalküste auf französischer Seite, gegenüber von Südengland ist ja seit 15 Jahren ein Brennpunkt, was den Versuch von Migranten und Migrantinnen betrifft, nach England zu kommen. Das gab Anfang der 2000er Jahre dort ein großes Lager, das ein Flüchtlingscamp, das Rote Kreuz eingerichtet hat, also de facto ein Flüchtlingslager mit 1700 Plätzen in Sangatte, Sangatte geschrieben auf Deutsch. Und das ist dann auf britischen Druck hin, damals durch eine Vereinbarung der jeweiligen Innenminister, auf französisch-konservativer Seite Nicolas Sarkozy damals und auf britischer Seite Jack Straw oder Tony Blair. Dieses Lager ist damals geschlossen worden. Und seitdem gibt es eigentlich immer wieder sozusagen Stellen, an denen sich die Migranten zusammenfinden. Es gibt sozusagen immer wieder Druckpunkte, wo einfach sozusagen die Zahl sich zusammen, eine größere Zahl sich zusammenfindet. In den letzten 2, 3 Jahren gab es informelle Kämpfe rund um Calais in Gestalt der sogenannten Jungles. In denen herrscht tatsächlich eine weitgehend katastrophale Situation. Es gibt NGOs und Vereinigungen, Sozialvereine, Initiativen, die das aufzufangen versuchen, die also Nahrung anbieten, zweimal am Tag, die zu Teil Unterbringung anbieten. Das heißt, in manchen dieser Camps hat sich der faktische Aufenthalt vor Ort auch, also der Aufenthalt im Warten auf die Übersetzmöglichkeit auf die britischen Inseln verfestigt. Aber die Lage bleibt katastrophal, zumal die Staatsmacht darauf reagiert, indem sie einfach sagt, aus den Augen, aus dem Sinn. Das heißt, dass sie die Leute räumt, im Wissen darum, dass die Jungles, dass die Camps sich dann wieder bilden. Die Örtlichkeiten sind einfach ein Brennpunkt, weil viele Migranten sich sagen, unser Heil liegt darin, auf die britischen Inseln übersetzen zu können. Das hat für einen Teil der Leute damit zu tun, dass sie aus früher britisch kolonisierten Ländern kommen. Das heißt, dass die Sprache in Europa, die sie können, Englisch ist und dass zum Teil Familien oder Bekannte in England sind. Das hat aber auch damit zu tun, dass der britische Arbeitsmarkt lange sehr durchlässig war für auch illegalisierte Einwanderer und noch immer relativ durchlässig ist. In England gibt es ja zum Beispiel keine Notwendigkeit, ein Ausweispapier, um sich auszuweisen, bei sich zu tragen. Und es gab lange keine Kontrollen. David Cameron hat ja jetzt angekündigt vor circa 4 Wochen, dass sich das verändern wird. Und es gibt ja auch eine Kampagne, eine PR-Kampagne der britischen Regierung, die Kandidaten auf illegale Einwanderung, die sozusagen in Anführungszeichen Anwärter darauf hinweist, dass gesagt wird, sie werden hier nicht arbeiten können, sie werden keinen Job haben können, sie werden hier nicht behandelt werden, wenn sie krank sind. Aber bisher war es jedenfalls so, dass zwar die illegalisierten Immigranten theoretisch, juristisch nicht da sein sollten, aber de facto relativ ungehindert arbeiten konnten. Ungehinderter als in Frankreich, auch wenn es hier einen Arbeitsmarkt für auf dieser Seite des Ärmelkanals natürlich einen Arbeitsmarkt für illegalisierte Immigranten gibt, der auf 200.000 bis 400.000 Menschen geschätzt wird. Und seit Juli hat aber sozusagen, weil es immer schwieriger geworden ist, nach Großbritannien überzusetzen, also das versuchen ja Leute, indem sie sich an Bord von LKWs einschmuggeln, aber zum Teil eben unter Lebensgefahr, unter Erstickungsgefahr zum Beispiel, oder indem sie versuchen, an Bord von Zügen zu gelangen. Und seit Mitte, Ende Juli hat es sich zugespitzt, dass Menschen versuchten, kollektiv, sozusagen durch den kollektiven Ansturm von mehreren hundert oder zum Teil über 1.000 Menschen, die Sperren zu überwinden, sodass die Polizei nicht die Zeit hat, sozusagen die Zäune zu reparieren und die Leute aufzuhalten und dann versuchen, an Bord von Zügen zu gelangen oder in den Tunnel. Es ist auch einem Sudanesen tatsächlich gelungen, den Tunnel zu Fuß zu durchqueren und also zu Fuß nach England zu kommen. Dem wird also gerade auch der Prozess gemacht, weil sie den dann doch aufgegriffen haben. Die Antwort, über die wir gleich sprechen werden, die Antworten sind natürlich weitgehend repressiv, insbesondere in der Entsendung von zusätzlichem Polizeipersonal beider Staaten, also von britischer wie von französischer Seite, auf die französische Eurotunnelseite. Drumherum gab es Ende Juli, Mitte Ende Juli noch mehrere andere Ereignisse dramatischer Natur. Es ist zum Beispiel einem Jungen Ägypter, der zuvor sich zeitweise in Freiburg aufgehalten hat, im Übrigen gelungen, in Paris an den Bord, nicht an den Bord, sondern auf den Zug, der den Eurotunnel durchfährt, also das Eurostar zu gelangen. Der erlitt aber lebensgefährliche Verbrennungen am elektrischen Strom und wurde in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert. Es gab also auch Bekannte von mir, also das war zunächst mit mir vereinbart, aber ich hielt mich in Westafrika auf im August oder Teile des August, das heißt, ich stand nicht zur Verfügung, aber Bekannte von mir haben dann versucht, mit ihm in Kontakt zu geraten in ein Pariser Krankenhaus, aber das ärztliche Personal zusammen mit der Polizei führt da eine Sperre durch, das heißt, die ließen niemanden an ihn heran. Aber das war ein Ereignis, was auch gewisse Aufmerksamkeit aufrief, weil es zu Stromausfall am Pariser Nordbahnhof führte und weil da doch die Öffentlichkeit sich gewahr werden musste, dass da jemand sozusagen lebensgefährlich verletzt worden ist, durch den Versuch, auf diesen Zug zu gelangen. Also die Zahl der Menschen, die versuchen sozusagen, die jetzt am Ärmelkanal wieder, also im Pariser Nordbahnhof ist es in der Regel aussichtslos zu versuchen, auf die Züge zu gelangen, weil da sozusagen eine Schiebetür, eine Glastür aufgeht, kurz vor, bevor der Zug abfährt und weil da tatsächlich intensiv kontrolliert wird. Aber im Zeitraum Ende Juli, Anfang August gab es tatsächlich zeitweise eine größere Zahl von Leuten, die versuchten, auf diese Züge zu gelangen. Zeitweise gab es bis zu 1700 sozusagen Zaundurchbrüche am Tag oder in einem kurzen Zeitraum, also 1700 Leute gleichzeitig versuchten sozusagen in den Tunnel zu gelangen. Die Zahl hat sich aber durch 10 dividiert, das heißt die Zahl hat stark abgenommen, einfach dadurch, dass die Kontrollen auch zugenommen haben.
Du hast jetzt vorhin NGOs angesprochen, die den Flüchtlingen helfen. Gibt es auch Unterstützung von der Regierung, von der französischen Regierung oder macht die da nichts?
Also die französische Regierung macht gar nichts. Im Übrigen wird im Moment auch eine starke Passivität der französischen politischen Klasse und politischen Elite beobachtet. Also Flüchtlingskrise, Flüchtlingsdramen, die Situation von Geflüchteten und von Migranten. Migrantinnen sind ja im Moment in der ganzen EU, in ganz Europa ein Thema, in Deutschland ja auch. Nicht nur im Zusammenhang mit den rassistischen Übergriffen in Heidenau und anderswo, aber auch im Zusammenhang mit der Westbalkan-Konferenz, die gestern stattfand, im Zusammenhang mit den über 70 toten Migranten, die auch gestern in einem LKW in Österreich in der Nähe der ungarischen Grenze aufgefunden wurden. Aber die französische politische Klasse zieht sich weitgehend in den Schweigen zurück und wartet, dass sozusagen der Sturm vorübergeht, in Anführungszeichen. Die französischen Grünen, beziehungsweise die französischen Grünen sind in der Bündnispartei drin, ungefähr wie Bündnis 90 die Grünen in Deutschland. Also die Bündnispartei ist Europe Ecologie Les Verts, also sozusagen Europa Umweltschutz die Grünen. Das ist im Bündnis mit linksliberalen Kräften ein bisschen wie Bündnis 90 die Grünen in Deutschland. Die hielten gerade ihre Sommeruniversität ab in Nordostfrankreich, in der Nähe des Ärmelkanals, in Villeneuve-d'Ascq, also im Raum Lille. Das ist ein paar 10 Autominuten von Calais entfernt. Und da war die Rede davon, da war zunächst die Rede davon, dass die Migration und damit auch die Situation am Eurotunnel dort ein Hauptthema beim Eröffnungsplenum sein sollte. Das haben sie dann aber geknickt zugunsten eines in Anführungszeichen harmlosen Umweltthemas. Es durfte dann ein mauretanischer Migrant, der in einem dieser Jungle Camps im Raum Calais lebt, durfte dann, also das war Anfang dieser Woche, durfte dann 10 Minuten reden. Und dann wurde er von der Bühne komplimentiert und das war's dann.
Also es wird faktisch nichts getan, um den Flüchtlingen zu helfen.
Es wird nichts getan, um ihnen zu helfen, weil natürlich, oder nicht natürlich, aber auch weil von britischer Seite der Druck kommt, um dem französischen Staat zu sagen, tut bloß nichts, was hier sozusagen den Druck, den Migrationsdruck am Ärmelkanal erhöht. Es gab ja auch eine Pressekampagne in Großbritannien, die fing im Juli an. Ein Europaparlamentsabgeordneter der UKIP, also der rechtsnationalistischen Partei, die erst ursprünglich als Anti-EU-Partei gegründet wurde 1993, die aber auch seit 2 Jahren eine verstärkte Anti-Einwanderungskampagne betreibt, hat zum Beispiel gefordert, dass Großbritannien, also was jetzt nicht ganz ernst zu nehmen ist in der politischen Umsetzbarkeit, von den politischen Umsetzungsmöglichkeiten her, was aber Druck auf in der öffentlichen Meinung erzeugen sollte. Also in der britischen Boulevardpresse hat dieser Abgeordnete Ende Juli gefordert, Großbritannien solle wie im 100-jährigen Krieg sozusagen Calais wieder einnehmen und sozusagen beiden Seiten des Kanals Calais und Dover auf beiden Seiten kontrollieren. Das ist jetzt nicht ganz ernst zu nehmen von den Umsetzungsmöglichkeiten her, aber was sozusagen der ernstzunehmende Aspekt ist, ist, dass gesagt wird, britische Polizei und britische Berater sollen jetzt verstärkt auf der französischen Seite des Ärmelkanals neben der französischen Polizei präsent sein, auch mit fortgeschrittener Technologie, mit hochauflösenden Kameras und so weiter. Also das wird tatsächlich verstärkt umgesetzt, weil es ja Regierungsvereinbarungen dazu gibt. Also die Vereinbarung zwischen französischer und britischer Regierung ist tatsächlich, dass alles unterlassen werden soll, was dazu beitragen könnte, dass die Situation der Menschen dort erleichtert wird und dass dadurch so die britische Sicht oder regierungsoffizielle Sicht der Migrationsdruck steigt. Die Sogtheorie, die Sogwirkungstheorie, die es ja auch in Frankreich gibt. Das heißt, wenn man sich um Leute kümmert und Leute besser menschlich versorgt, auch dann, wenn sie eigentlich gar nicht hier sein sollten, dann sorgt es dafür, dass noch weitere nachkommen. Also unterlässt man alles, was sozusagen humanitär die Lage erleichtern könnte. Ja. Was natürlich die Leute nicht dran hindert, trotzdem zu kommen, weil es trotzdem für sie in Somalia oder Eritrea oder Syrien noch weitaus unerträglich ist.
Was bedeutet denn jetzt diese Politik der Abschreckung, die Frankreich und Großbritannien vorantreiben? Was bedeutet das denn jetzt konkret für die Flüchtlinge oder ihre Situation dort vor Ort?
Also das ist ja wie im übrigen Europa, weil ja sozusagen das die Politik ist, die überall gefahren wird, auch wenn sie sich jetzt ein bisschen gelockert hat unter dem Druck der Ereignisse und der Bilder dieses Sommers und insbesondere dieses August. Aber die ist natürlich gescheitert wie überall, wenn die Menschen trotzdem da sind und trotzdem kommen. Aus den Gründen, die wir genannt haben, Bürgerkrieg in Syrien, Zustände in Afghanistan, Zustände am Horn von Afrika. Das bedeutet aber, dass die Menschen weitgehend auf sich selbst gestellt sind und dass auch Krankheiten sich ausbreiten, die behandelt oder verhinderbar wären. In den Jungles von Calais war das unter anderem die Krätze, also die Milbenkrätze, die durch Milben übertragen wird, die eine unangenehme Krankheit ist, die aber behandelbar ist. Das gab es im Übrigen auch hier in Paris, also hier auf dem Gebiet der Hauptstadt. Innerhalb von Paris gab es ja auch zwei vergleichbare Flüchtlingscamps seit Juni dieses Jahres, beziehungsweise eine ist über Monate gewachsen seit dem vergangenen Winter, wurde am 1. Juni zum ersten Mal geräumt unter der Hochbahn, also dort, wo die Metro auf einer Brücke fährt, also sozusagen überirdisch, bei La Chapelle. Und das ist dann hat sich mehrmals verlagert und ist dann 8-9 Mal geräumt worden. Die Leute sind jetzt seit Anfang August in der Schule im 19. Pariser Bezirk, also bis vor kurzem waren sie im 18. noch, im 18. Pariser Bezirk. Und es gibt ein zweites Camp, ein Zeltlager unter einer Seinebrücke in der Nähe des Austerlitz-Bahnhofs. Also wie gesagt, das im Norden von Paris ist geräumt worden und die Leute sind jetzt in der Schule. Also die Schule ist nicht mehr in Betrieb, das ist eine stillgelegte Berufsschule. Und die Stadt Paris hat jetzt auch gesagt, da lassen wir die Leute jetzt erstmal bleiben. Und in der Nähe des Austerlitz-Bahnhofs fand gestern Abend, Donnerstagabend, eine Demo statt, eine Solidaritätsdemo, die aber klein war, aus verschiedenen Gründen, ungenügende Informationen, noch Urlaubszeit, Regen, es hat in Strömen geregnet, aber das soll auch dazu dienen, sozusagen, dass einfach zu sagen, das Lager soll nicht geräumt werden oder den Leuten sollen alternativ bessere Unterkünfte angeboten werden, weil natürlich im Hinblick auf den kommenden Herbst und Winter tatsächlich ein Zeltlager nur ein Provisorium sein kann. Und in dem Fall des Camps, das es im Norden von Paris gegeben hat, war es eben auch so, dass es diese Krätze gab. Das heißt, wenn die NGOs und Initiativen nicht wären und im Norden von Paris waren das zum Teil humanitäre NGOs, zum Teil Linke und Autonome, die sich um die Leute kümmerten, eigentlich pausenlos seit Juni, die ihren Kampf um nicht nur Bleiberecht, sondern Recht auf Unterbringung im Asylverfahren begleiteten. Ohne das wäre die Situation der Leute noch viel schlimmer. Und wie gesagt, das Ganze wird begleitet davon, dass vermeidbare Krankheiten sich ausbreiten. Was wiederum in der Öffentlichkeit dazu dient, zu sagen, huch, was ist da los und wie kommt es, dass solche Krankheiten mitten in Paris auftauchen und dass auch Leute, also das trifft jetzt nicht für alle Leute zu, es gab schon auch, ich spreche jetzt für den Pariser Fall, das gilt auch im Fall der Ärmelkanalküste, dass es Solidarität aus der Nachbarschaft gibt, wo Leute einfach sehen, was los ist und Essen vorbeibringen oder alte oder auch nicht abgetragene Kleidung vorbeibringen. Aber andere werden natürlich davon abgeschreckt, weil sie sich sagen, hoch, stecke ich mich da nicht an. Aber wenn es die nicht staatliche, außerstaatliche Hilfe nicht gäbe, dann wäre die Lage noch viel dramatischer.